Das Wehrpflichtgesetz. Bis vor wenigen Tagen werden die wenigsten hier von der bloßen Existenz dieses Gesetzes gewusst haben. Nun wird fleißig darüber debattiert. Heimlich wurde diese Regelung zu Beginn des Jahres von der Regierung eingeführt, so lautet teilweise der Vorwurf. Am 3. April, also mittlerweile vor 4 Tagen, berichtet die Frankfurter Rundschau. Neue Wehrpflichtregel tritt noch vor der Musterung in Kraft. Zwar soll die Musterung für alle Männer ab Jahrgang 2008 wieder zur Pflicht werden, in der Praxis wird diese Regelung jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt greifen. Doch eine andere Änderung ist bereits in Kraft getreten und das ohne, dass es jemand so richtig bemerkt hätte. Dabei sind die Folgen dieser Änderung des Wehrpflichtgesetzes für Männer zahlreicher Altersklassen gewaltig. Seit diesem Zeitpunkt überschlagen sich die Meldungen zur Ausreisepflicht. Viele kommentieren das in den sozialen Medien, sind schockiert darüber. Von Grundrechtseinschränkungen, was es ja ganz eindeutig ist, ja, es geht um die Reisefreiheit, bis hin zu, früher war das auch schon so, die junge Generation soll sich mal nicht so anstellen. Ja, von bis ist alles dabei an Reaktionen. Heimlich war an dieser Änderung jedoch überhaupt nichts. Es hat bloß anscheinend niemanden interessiert oder niemand hat das Gesetz, was geändert wurde, richtig gelesen. Weder Politiker aus der Opposition heraus, noch die Journalisten. Allerdings zeigen auch die Reaktionen aus der Regierung heraus, dass man sich das anscheinend nicht so richtig überlegt hat. Sie scheinen selbst ein wenig überrascht, dass sie damit jetzt konfrontiert werden. Und das in einer Zeit, in der junge Menschen ohnehin jetzt nicht besonders heiß darauf sind, für ihr Land in den Krieg zu ziehen oder an der Waffe zu dienen. Ich möchte einmal darüber aufklären, was es mit dieser Regelung auf sich hat, aus welcher Zeit diese ursprünglich stammt und ein wenig Licht ins Dunkle dieser flecktaren Debatte bringen. Mein Name ist Boris von Morgenstern, ich bin Journalist, ich war 8 Jahre lang bei der Bundeswehr, ich habe als Krankenpfleger in Koblenz im Bundeswehrzentralkrankenhaus gearbeitet und bin als Oberfeldwebel aus der Bundeswehr ausgeschieden. Was wurde nun geändert? Am 1. Januar diesen Jahres, 2026, trat das neue Wehrpflichtgesetz in Kraft. In Paragraph 3 heißt es, männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrierecenters der Bundeswehr einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen. Diese Regelung, über die jetzt ganz viel debattiert und gesprochen wird, ist keinesfalls neu. Um genau zu sein, ist diese Änderung schon ganze 60 Jahre alt. Sie stammt aus dem Jahr 1965. Damals lautete die Bezeichnung noch wehrpflichtige und nicht männliche Personen. Das wurde erst im Jahr 2008 geändert. Auf diese Änderung gehe ich jetzt nicht ein. Das hat rechtliche Hintergründe. Ja, es greift eine größere Personengruppe auf. Aber warum genau stört man sich jetzt an einem 60 Jahre alten Gesetz oder einem Satz in einem Gesetz, welches kürzlich zum, ich weiß nicht wie viel hunderten Mal geändert wurde. Interessant ist nicht der Paragraph 3, der zitiert wird, sondern der vorherige, und zwar Paragraph 2. Denn bis zur letzten Änderung im Januar hieß es darin noch, dass diese Regelungen aus Paragraph 3, also dass man eine Genehmigung braucht, um das Land für mehr als 3 Monate zu verlassen, ja, dass man eine solche Genehmigung nur im Spannungs- oder im Verteidigungsfall benötigt. Jetzt steht dort aber in Paragraph 2 Absatz 3 geschrieben, außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls gelten die Paragraphen 3, 8a bis 20b, 32, 44 und 45. Das bedeutet, dass die Genehmigungen für geplante Reisen, die länger als 3 Monate andauern, jederzeit einzuholen sind. Das gilt eben für alle männlichen Personen zwischen 17 und 45 Jahren. So steht es in dem Paragraph 3, der eben nicht nur im Spannungs- und Verteidigungsfall gilt, drin. Nun die entscheidende Frage, warum hat das niemand bemerkt? Wie konnte dieser Paragraph 2 Absatz 3 geändert werden, ohne dass es anscheinend irgendjemandem aufgefallen ist? Bis so ein Gesetz verabschiedet wird im Deutschen Bundestag, benötigt es mehrere Schritte und in aller Regel mehrere Monate Zeit. Dafür sind dann verschiedene Schritte nötig, das sind die sogenannten Lesungen. Vereinfacht ausgedrückt wird ein Gesetz mehrfach diskutiert und angepasst, bis dann letztlich darüber im Bundestag abgestimmt wird. Das passiert in Teilen im Plenum, also ganz öffentlich, aber eben auch in den einzelnen Ausschüssen, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon mitbekommt. Und am Ende muss dann der Bundesrat bestimmten Gesetzen auch noch zustimmen. Also das heißt, es waren wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende die sich mit diesem Gesetz beschäftigt haben und trotzdem ist es niemandem aufgefallen. Bis heute, bis zu dem Zeitpunkt, als dieses Gesetz schon über 3 Monate in Kraft war. In der ersten Lesung hat der Verteidigungsminister Boris Pistorius das hier dazu gesagt.
Zweitens brauchen wir eine Revitalisierung der Wehrerfassung und der Wehrüberwachung, die es seit 14 Jahren nicht mehr gibt. Auch das ist unstrittig, meine Damen und Herren.
Wir brauchen eine Revitalisierung und eine Modernisierung der Wehrerfassung und Wehrüberwachung. Und mehr oder weniger fällt auch darunter dieser Paragraph 3 oder eben die Änderung im vorherigen Paragraphen, in Paragraph 2. Auch da geht es um die Wehrüberwachung. Ja, man möchte jederzeit wissen, wie viele männliche Personen potenziell für eine Wehrpflicht befinden sich aktuell in Deutschland oder befinden sich eben nicht in Deutschland, da sind quasi mehrere Monate nicht im Land und stehen damit nicht zur Verfügung. Rüdiger Lukassen, der verteidigungspolitische Sprecher der AfD, hat ausführlich begründet, weshalb die AfD das Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes ablehnt.
Denn es sind nicht Menschen, die zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden, es sind Männer. Ausschließlich junge deutsche Männer, ohne Trans, ohne Zopf und ohne Kleid. Geht es nämlich ans Eingemachte, ans Kämpfen, ans Töten, ans Beine verlieren, ans Sterben, dann verlässt sich die SPD auf die Naturgesetze. Dann fällt die Gleichberechtigung und alle ihre weiblichen Abgeordneten nehmen es dankend und schweigend hin. Meine Damen und Herren, der Gesetzesentwurf der Koalition zur Modernisierung des Wehrdienstes ist schlecht und wird die Zustimmung der AfD nicht bekommen.
Worüber in all den Debatten im Deutschen Bundestag niemand gesprochen hat, war diese Regelung mit dieser 3-Monats-Geschichte und der Ausnahmegenehmigung. Lukas hat ja letzten Endes übrigens genauso argumentiert, wie Björn Höcke es auch getan hat. Also, dass es eben kaum mehr Gründe gibt, tatsächlich für Deutschland zu dienen, ja, diese Nation, dieses Land zu verteidigen. Lukas wiederum hat Höcke dann später in einer anderen Rede dafür angegriffen, aber es soll jetzt nicht um Höcke und Lukassen gehen, aber niemandem, eben auch aus der Opposition, ist das aufgefallen. Worüber ganz viel debattiert und gesprochen wurde, war damals dieses Losverfahren, das hat die AfD mit aufgegriffen, die Linke hat das mit aufgegriffen, viele Politiker haben sich daran gestört und das Thema mit dem Losverfahren wurde in den Medien breit diskutiert. Heute spricht die Linke übrigens davon, dass das Gesetz, also was jetzt öffentlich kritisiert wird, handwerklich schlecht gemacht sei. Jetzt könnte ich mich selber damit rausreden, dass ich hier nur ein Ein-Mann-Betrieb bin und nur begrenzt Zeit habe, ja, und auch als frisch gebackener Vater die Zeiteinteilung eher herausfordernder wird, aber auch mir ist diese Änderung dieses einzelnen Paragraphen durchgerutscht. Ich für mich habe einige Erklärungen, wie es allerdings sein kann, dass nicht eine einzige Partei im Deutschen Bundestag und auch keinem der riesigen Medienhäuser, die wir haben, das aufgefallen ist, das ist mir ein absolutes Rätsel. In aller Regel werden solche Gesetze bzw. Änderungsanträge oder Gesetzesänderungen von den jeweiligen Politikern bzw. von den Referenten intensiv ausgearbeitet. Ja, da vergleicht man, was stand im alten Gesetz, was soll jetzt eben neu geändert werden und dabei müsste sowas eigentlich auffallen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir diese Debatte letztes Jahr schon gehabt hätten, dann hätte es dieses Gesetz ist womöglicherweise niemals durch den Deutschen Bundestag geschafft. Jetzt haben wir diesen Salat. Und damit meine ich die Männer bzw. männliche Personen. Plötzlich weiß man wieder, was Männlein und was Weiblein ist. Ja, also wenn wir in der harten Realität angekommen sind, dass mit Waffengewalt die Bundesrepublik Deutschland verteidigt werden muss, beim Selbstbestimmungsgesetz, da sieht das Ganze anders aus. Ja, in Friedenszeiten, da kann jeder im Prinzip machen, was er will. Das mit dem Gesetz, ja, das können wir so ein bisschen mit der abgesagten Richterwahl von Frau Kobrosius-Gersdorf vergleichen. In ihrem Fall waren es ihre Äußerungen zum Thema Abtreibung, die für heftige Diskussionen innerhalb der Unionsfraktion, also CDU und CSU, geführt haben. Jens Spahn hatte dann ihre Wahl kurzfristig abgesagt und sie hatte daraufhin ihre Kandidatur zurückgezogen. Es können also schon einzelne Punkte ausreichen, die dann zu Bedenken führen und dann entweder eine Richterwahl oder eben auch ein Gesetz scheitern lassen. Aber kommen wir zurück zum Wehrpflichtgesetz. Die Entstehung von Paragraph 3. Ich habe recherchiert dazu und im Jahr 1965 wurde dieser besagte Paragraph 3 mit dieser Genehmigung das erste Mal so geändert, ähnlich wie er heute dasteht. Ja? In der Fassung, aus dem Jahr 1962 des Wehrpflichtgesetzes sah der Paragraph 3 Absatz 2 noch folgendermaßen aus. Inhalt und Dauer der Wehrpflicht. Die Wehrpflicht endet mit Ablauf des Jahres, in dem der Wehrpflichtige das 45. Lebensjahr vollendet. Paragraph 49 bleibt unberührt. 3 Jahre später, also 1965, wurde das Wehrpflichtgesetz mehrfach geändert. Und unter Paragraph 3 wurde dann der Absatz eingeführt, der heute 61 Jahre später heiß diskutiert wird. Darin hieß es dann erstmals, Wehrpflichtige, die einem aufgerufenen Geburtsjahrgang angehören, haben eine Genehmigung des zuständigen Kreiswehrersatzamtes einzuholen, wenn sie den Geltungsbereich dieses Gesetzes länger als 3 Monate verlassen wollen, ohne dass die Voraussetzung des § 1 Absatz 2, das ist der ständige Wohnsitz im Ausland, ja, ohne dass diese Voraussetzungen vorliegen. Der Bundesminister der Verteidigung kann Ausnahmen zulassen. Die Bundeswehr wurde am 12. November 1955 gegründet. Im selben Jahr wurde die Wehrpflicht beschlossen und im Jahr darauf offiziell eingeführt. Ja, das Wehrpflichtgesetz wurde verabschiedet. Es besteht seit 1956. In den letzten 70 Jahren gab es hunderte Änderungen dieses Gesetzes. Und seit nunmehr 60 Jahren gilt für Wehrpflichtige, später dann eben für männliche Personen, die Einschränkung, dass sie laut Gesetz für einen längeren Aufenthalt im Ausland eine Genehmigung einholen müssen. Wir haben eine 60 Jahre alte Regelung, ein Gesetz, welches in mehreren Schritten im Bundestag eingeführt und auch darüber abgestimmt wurde. Warum aber wird das jetzt diskutiert? Was wir bereits gelernt haben oder was zumindest bisher sehr deutlich geworden ist, dass die Regelung nicht umgesetzt wurde. Ja, sie bestand, auch das Verteidigungsministerium sagt, ja, die gab es seit dem Kalten Krieg. Jetzt kann man sagen, Kalter Krieg, so Ende der 50er Jahre, so 47 um den Dreh bis 91, also bis zum Ende der Sowjetunion eingeführt wurde die Regelung 1965. Also kann man jetzt so oder so sehen. Aber die Regelung gibt es halt eben schon sehr, sehr lange, wurde aber praktisch nie umgesetzt. Wie gesagt, der größte Unterschied ist, es gab eine Wehrpflicht, weshalb halt eben erst waren es die Wehrpflichtigen, später dann die männlichen Personen laut dieser Regelung, die davon betroffen waren, sich eine solche Genehmigung holen mussten. Theoretisch waren auch früher alle Männer davon betroffen bis zum 45. Lebensjahr beziehungsweise bis zum 60. Lebensjahr, weil auch diese galten laut Gesetz als wehrpflichtig. Jetzt kann man sagen, dass vor allem bestimmte Gruppen wie Männer, die bereits gedient hatten, davon ausgenommen waren, auch Kriegsdienstverweigerer, die Wehrersatzdienst geleistet haben, ja, also Zivildienst beispielsweise. Alle, die ausgemustert wurden, auch die waren nicht davon betroffen oder aus sonstigen Gründen für den Wehrdienst nicht in Frage kommende, was weiß ich, wie Kleriker beispielsweise, also Geistliche. Heute ist die Rede von allen 17- bis 45-jährigen Personen, nicht von Wehrpflichtigen, so wie es ja ursprünglich mal war, oder eben nur diejenigen, die im Spannungs- und Verteidigungsfall mit rangezogen werden. Übrigens gilt im Verteidigungsfall die Wehrpflicht nicht mehr nur bis 45, sondern bis 60 Jahre. Außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalles gilt sie nur für Unteroffiziere und Offiziere bis zum 60. Lebensjahr. Die großen Unterschiede sind eben, wir haben ein System vor 2011, welches innerhalb einer aktiven Wehrpflicht bestand. Und wir haben die heutige Regelung, die im Prinzip besteht, mehr oder weniger kurz vor der Einführung einer Wehrpflicht. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass sie eingeführt werden wird, wenn nicht sogar muss, weil es werden sich ziemlich sicher nicht genügend junge Menschen finden, die sich dann freiwillig melden, um in der Bundeswehr zu dienen, ihren Wehrdienst zu leisten. Und diese Regelung, wie man sie jetzt quasi auch für die Friedenszeiten reaktiviert hat, ist ein Mechanismus, eine Möglichkeit, wie man tatsächlich dann im Ernstfall auch weiterhin gesetzlich sauber sicherstellen kann, dass ja die Männer, diejenigen, die von einer vom Wehrdienst betroffen wären, dass die nicht in großen Scharen das Land verlassen, so wie es die Männer zum Teil in der Ukraine getan haben. Die Aussagen einiger Politiker dazu, die irritieren dann doch ein wenig. Schließlich waren die alle dabei. Beispielsweise Sarah Nanni von den Grünen. Sie sagt gegenüber Welt, dass das Gesetz neue Probleme geschaffen habe. Zitat: Ich erwarte eine zügige Klarstellung des Ministeriums. Die Bürger haben ein Recht darauf, schnell zu wissen, ob und falls ja, welche Pflichten zum Melden sie haben. Schöner Satz. Werte Frau Nanni, ja, sicherheitspolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen, solche Fragen stellt man am besten vorher. Solche Fragen müssen in der Debatte auftauchen, bevor ein Gesetz verabschiedet wird. Ich habe nicht eine einzige Rede, weder von ihr noch von irgendeinem anderen Abgeordneten im Deutschen Bundestag gefunden, in dem dieser konkrete Punkt thematisiert wird. Sarah Wagenknecht sagte gegenüber der AfP, dass sich Männer Auslandsaufenthalte bei der Bundeswehr genehmigen lassen müssen, erinnert an DDR- und Mauerzeiten. Kennen die Linken sich mit aus. Mit Demokratie und freiheitlicher Grundordnung hat das nichts zu tun, sagte Wagenknecht am Sonntag der Nachrichtenagentur. Pistorius, sagt sie weiter, sollte angesichts dieser unsäglichen Gesetzesregelung zurücktreten. Vor 3 Monaten in Kraft getreten. Nicht heimlich, nein, es gab 3 Lesungen im Deutschen Bundestag dazu. Jeder hatte es vorliegen, keinen hat's interessiert. Die stellvertretende linken Fraktionsvorsitzende Desiree Becker sagt gegenüber Welt, dass die Regelung nun für Aufregung sorgt, zeige vor allem, wie handwerklich schlecht das Gesetz gemacht sei. Das Gesetz, welches in der Form seit ja, mehr oder weniger 60 Jahren existiert, 2011 ausgesetzt wurde, beziehungsweise hat man danach beschlossen, dass es nur im Spannungs- und Verteidigungsfall gelten solle. Also dieses Gesetz ist handwerklich hunderte Male bearbeitet worden, aber laut den Linken ist das schlecht gemacht. Hat es jemand von denen aufgegriffen? In den Reden im Bundestag? Nein. Die SPD äußerte sich bislang überhaupt nicht dazu, aber was sagt denn der andere Teil der Regierung? Ja, es bleibt ja noch die Unionsfraktion übrig. Der zuständige Sprecher teilt mit. Wir werden aber durch die Verwaltungsvorschriften klarstellen, dass die Genehmigung als erteilt gilt, solange der Wehrdienst freiwillig ist. Und wenn er das nicht mehr ist? Weiter sagt er noch, die Regelung ist Teil der Wehrerfassung, wie auch die verpflichtende Musterung und ist formal unabhängig von einer verpflichtenden Heranziehung im Rahmen einer Bedarfswehrpflicht zu sehen, so der verteidigungspolitische Sprecher Thomas Erndl gegenüber Welt. Zugleich plädiert er für Pragmatismus. Solange die Wehrpflicht freiwillig ist, solle es keinen echten Genehmigungsprozess geben. Denkbar sei stattdessen eine bloße Mitteilungspflicht. Ja, aber Herr Erndl, das steht so nicht in diesem Gesetz drin. Da steht drin, die Genehmigung ist beim zuständigen Karrierecenter der Bundeswehr einzuholen. Früher war es eben das Kreiswehrersatzamt bzw. die einzelnen Ämter. Auch das Verteidigungsministerium äußert sich gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, sagen sie, Hintergrund und Leitgedanke dieser Regelung ist eine für den Bedarfsfall belastbare und aussagekräftige Wehrerfassung. Und weiter, wir müssen für den Ernstfall wissen, wer sich gegebenenfalls längerfristig im Ausland aufhält. Durch ein Telefonat mit dem Verteidigungsministerium weiß ich auch, dass man eben solchen Fällen wie in der Ukraine vorbeugen möchte, ja, falls dann tatsächlich der Ernstfall eintritt. Möchte man vermeiden, dass, weiß ich nicht, hunderte, tausende junge Männer plötzlich für irgendwelche Reisen das Land verlassen. Die Regelung habe bereits in den Zeiten des Kalten Krieges gegolten, heißt es, und hatte keine praktische Relevanz. Auch das teilte das Ministerium mit. Sie sei auch nicht sanktioniert. Im Gegensatz zur alten Fassung gilt die Genehmigungspflicht nur noch außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls. In der alten Fassung bedeutet die Fassung, die nach 2011 geändert wurde, also sprich dieser Zusatz, das gilt nur im Spannungs- und Verteidigungsfall, das wurde erst geändert, nachdem die Wehrpflicht bereits ausgesetzt war. Ja. Vorher gab es diesen Zusatz überhaupt nicht. Und die AfD? Der verteidigungspolitische Sprecher Rüdiger Lukassen sagt, die möglichen Konsequenzen des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes sind gravierend und treten nicht nur im Spannungs- und Verteidigungsfall in Kraft, sondern auch, wenn der Bundestag mit einfacher Mehrheit eine Bedarfswehrpflicht beschließt. Und weiter sagt er, die Bundesregierung wäre gut beraten, eine pragmatische Lösung ohne großen Verwaltungsaufwand und unnötige Zumutungen an jungen Männern zu erarbeiten. Nicht einmal die Regierung scheint sich wirklich Gedanken zu diesem Gesetz oder zu dieser Gesetzesänderung gemacht zu haben. Das ist durchaus kurios, zeigt aber auch wieder, das habe ich übrigens auch in meiner Recherche festgestellt, es gab Jahre, in denen gab es, ja, weiß ich nicht, fast 1000 Gesetzesänderungen, also hunderte Anträge, Initiativen, Gesetzesänderungen, neue Gesetze, die verabschiedet wurden. Vollkommen irre. Und diese Debatte zeigt wirklich eindrucksvoll, wie anscheinend auch im Deutschen Bundestag gearbeitet wird, wenn dann im Nachhinein, bekannt gemacht durch irgendein Pressemedium, solche Themen erst in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ja, dann plötzlich melden sich alle, die Linken sagen, oh mein Gott, das ist handwerklich ja total schlecht gemacht. Aber in der eigentlichen Debatte im Deutschen Bundestag hat es keiner von ihnen angesprochen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte mir auch mit, dass meine Anfragen, die ich gestellt habe, erst am Mittwoch beantwortet werden könnten aufgrund der Osterfeiertage. Ich wollte eben wissen, ob es in der Vergangenheit jemals einen einzigen Fall gab, in dem tatsächlich jemand eine solche Genehmigung für einen Auslandsaufenthalt beantragt hat. Und falls ja, gab es jemals einen Fall, in dem das abgelehnt wurde? Und wenn ja, mit welcher Begründung und so weiter? Weil auch das habe ich durch Recherche und diverse Hintergrundgespräche herausgefunden. Es gibt Soldaten bei der Bundeswehr mit jahrzehntelanger Diensterfahrung, die noch nie etwas von diesem Gesetz gehört haben, was ja auch gleichzeitig bedeutet, dieses Gesetz, so wie es seit über 60 Jahren schon besteht, mehr oder weniger in derselben Form, hat nie Anwendung gefunden. Dann ist natürlich die Frage, warum gibt es dieses Gesetz überhaupt? Und warum wird es gerade heute, wenn es über die letzten 60 Jahre niemanden so richtig interessiert hat, was da drin steht. Wir reden jetzt nicht von Paragraph 53, irgendwas weiter hinten, sondern Paragraph 3. Ja, das steht im Prinzip auf Seite 2 von allen neuen Fassungen dieses Gesetzes. Also man muss nicht mal besonders weit kommen in diesem Gesetz, um das zu lesen. Warum ist diese Brisanz heute so? Es gibt zwei verschiedene Seiten der Medaille. Man möchte nicht zur Bundeswehr oder ist nicht bereit, für dieses Land in den Krieg zu ziehen. Wir haben die klassische linke Seite, das sind die, die Deutschland hassen, die mit Nationalstolz, Patriotismus und so weiter nichts anfangen können. Wir haben aber auch die rechte Seite, diejenigen, die so ein bisschen auf der Seite von Lukassen, zumindest ursprünglich und auch der Argumentation von Björn Höcke folgen, die sagen, naja, unter der aktuellen Bundesregierung, in der aktuellen Situation mit diesem ganzen Regenbogen, Queerness, LGBT, ja, Steuern werden sonst wo im Ausland versenkt. Also für dieses Land, was sich so entwickelt hat, habe ich überhaupt kein Interesse, tatsächlich Dienst an der Waffe zu leisten oder eben für diese Nation im schlimmsten Fall in den Krieg zu ziehen. Und was wir auch bedenken müssen, wir haben einen relativ langen Zeitraum, also zwischen, sagen wir mal so 2011 und 2021, 22 so um den Dreh, vielleicht auch noch ein bisschen länger, bis zu Beginn des Ukraine-Krieges, ja, auch da hat es noch ein paar Wochen oder Monate gedauert, bis die Menschen dann oder einige in Deutschland, auch Linke, auf die Idee gekommen sind, warte mal, das Problem kann ja tatsächlich sein, dass wir realistisch irgendwann unsere Armee brauchen könnten, die Bundeswehr. Und plötzlich hat sich das Bild von Bundeswehr, von Soldaten, von der Notwendigkeit einer gut ausgestatteten, funktionierenden Armee, das hat sich in der Bevölkerung gewandelt. Das ist aber am Ende einer sehr langen Kaskade von Äußerungen, von Gesetzesänderungen, von Ereignissen, die dazu geführt haben, dass die Bundeswehr zum einen als klassischer Arbeitgeber maximal unattraktiv wurde. Da konnte auch die Umstandsmode, Panzer für hochschwangere Frauen oder Kitas in Kasernen, all das konnte nichts daran ändern, dass die Bundeswehr für viele junge Menschen einfach schlicht kein attraktiver Arbeitgeber geworden ist. Im Gegenteil, indem ja vor allem linke Politik oder auch linke Denkweisen so ziemlich in allen Lebensbereichen immer mehr Einfluss gefunden haben, bedeutet das ja die Bereitschaft oder überhaupt ein Selbstverständnis von Patriotismus, von Vaterlandsliebe. Ja, es gibt Leute, die sehen, die haben schon bereits ein Problem nur mit unseren deutschen Nationalfarben, weil sie das in irgendeiner Art und Weise mit Rechtsextremismus verbinden. Wie soll dann jemand freiwillig, wenn er bestimmte deutsche Medien konsumiert, auch sowas wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie soll dann ein junger Mensch auf die Idee kommen, ja, also was wir hier haben, das ist was Tolles, das ist was Erhaltenswertes, dafür bin ich bereit, tatsächlich so eine Knarre in die Hand zu nehmen und auf andere Menschen im schlimmsten Fall damit zu schießen. Das wurde systematisch abtrainiert, die Weltoffenheit, No Borders, No Nations und so weiter. Also all das, dieses Weltbürgertum, das wurde propagiert, ja. Jeder kann Deutscher sein. Geburtenlotto, nichts davon, was wir hier im Land haben, ist in irgendeiner Art und Weise erhaltenswert. Das sorgt halt eben dafür, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo dieser 60 Jahre alte Paragraph, und dass er jetzt eben dauerhaft gilt für alle 17- bis 45-jährigen Männer, dass die jungen Menschen oder eben diejenigen, die es betrifft, damit ein ganz großes Problem haben. Und vor diesem Problem steht nun diese gescheiterte Bundesregierung, die ohnehin schon quasi gar keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung genießt. Da kann auch der super beliebte Verteidigungsminister Pistorius nichts dran ändern. Von Wagenknecht kommen direkt irgendwelche Rücktrittsforderungen, was natürlich absolut lächerlich ist, weil auch die Frau das im Vorfeld nicht irgendwie aufgegriffen oder thematisiert oder sich damit beschäftigt hat. Aber an diesem Punkt sind wir aktuell eine Gesellschaft, die mit Bundeswehr, Nationalstolz, Patriotismus nichts anfangen kann und eine Regierung, die aber auf dem Weg dahin ist, junge Menschen wieder dazu zu verpflichten, zwangsweise für dieses Land an der Waffe zu dienen. Eure Meinung sehr gerne unten in die Kommentare dazu. Teilt mir auch gerne mit, ob ihr etwas Neues gelernt habt in diesem Video, in diesem Beitrag. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Alle Quellen und die ganzen Beiträge und so weiter ist natürlich auch alles unten in der Beschreibung zu finden. Falls ihr in Zukunft hier keine Beiträge verpassen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage tschüss und bis dahin, macht's gut.